Heute bei «Apropos» drei Stimmen vom WEF. Diese Woche treffen sich in Davos Staatschefs, Wirtschaftsboss und fast der ganze Bundesrat am WEF, am Weltwirtschaftsforum.
Ladies and Gentlemen, perhaps it would send a shiver down your spine here in wintry Davos if I were to ask you for reasons to be cheerful in these times.
Jedes Jahr steht das im Zeichen von der globalen Grosswetterlage. Es findet statt, während Donald Trump US-Präsident wird.
The golden age of America begins right now. I will very simply put America first.
Während in der Ukraine der Krieg weitergeht.
In times of war, everyone worries, will the United States stay with them?
Und während sich im Nahen Osten die Frage stellt, was nach der Waffenruhe kommt.
There is a huge requirement and a huge pressure on all of us to look at sustainable solutions where we can sustain peace.
Was ist von all dem in Davos zu spüren? Was hat diese Woche zu reden gegeben? Und was sagt das aus über die grossen Gegenwartsthemen in der Politik, in der Wirtschaft und in der Gesellschaft? Über das reden wir heute in einer neuen Folge von «Apropos», vom täglichen Podcast vom «Tagesanzeiger», der «Berner Zeitung» und der «Basler Zeitung». Mein Name ist Mirja Gabatuller und ich bin gerade mit drei Personen verbunden in Davos, die für den «Tagi» und «Tamedia» das WEF begleitet, nämlich mit der Bundeshauschefin Larissa Rien, dem Wirtschaftschef Yorgos Brousos und dem Wirtschaftsredakteur Simon Schmid. Hallo miteinander.
Hallo Mirja.
Hallo Mirja.
Hoi Mirja.
Larissa, Davos liegt ein paar Stunden von unserem Studio entfernt in Zürich. Es fühlt sich aber in diesen Tagen ein bisschen weiter weg an. Abgeriegelte Strassen, Wirtschaftschefinnen und Chefs, Spitzenpolitikerinnen und Politiker unter sich. Kannst du mir das WEF in drei Sätzen einfach erklären?
Ja, ich glaube, drei Sätze passen gar nicht so schlecht, weil es gibt eigentlich wie drei WEFs. Also es gibt ein WEF von der grossen Rede, wo sich die Staatschefs und Staatschefinnen positionieren wollen. Dann gibt es das von den bilateralen Treffen, wo man sich hinter den Kulissen vielleicht auf neue Deals einigt. Und dann gibt es noch das von den etwas grösseren Runden, aber die gleich so ein bisschen einen exklusiveren Charakter haben, wo zum Beispiel Business-Chefs und Chefinnen zusammenkommen.
Okay, wir schauen uns all diese Sachen ein bisschen genauer an in dieser Folge. Nehmen die politische Dimension, wir schauen die wirtschaftspolitische an und auch alles, was rundherum noch passiert am WEF. Larissa, ich möchte mit dir gerne mit der Politik anfangen. Du hast dir ja all die grossen Reden angehört. Wer ist bis jetzt schon alles auf der Bühne gestanden?
Ja, der Anfang hat wie üblich die Schweizer Bundespräsidentin gemacht. Das ist so etwas, wo quasi das WEF der Gastgeberin der Schweiz gewährt. Und dort war es Karin Keller-Sutter, die das Jahr auftreten ist, gefolgt dann von der EU-Kommissionspräsidentin, von der Ursula von der Leyen, vom chinesischen Vizepremierminister, Ding Shuixiang, der deutsche Kanzler Olaf Scholz und der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky. Und natürlich noch ganz viele andere, die dann eher so ein bisschen auf den kleineren Bühnen waren.
Hat es so etwas wie so grosse, übergreifende Themen gegeben von diesen verschiedenen Ansprachen?
Ja, die USA und so ein möglicher Handelskrieg, den man befürchtet, wenn Donald Trump sollte effektiv so hohe Zölle einführen, das ist überall ein bisschen mitgeschwungen, auch wenn nur der Olaf Scholz und der Volodymyr Zelensky den Namen Trump effektiv ins Maul genommen haben.
20 hours ago, President Trump's inauguration took place in Washington and now everyone is waiting to see what he will do next. His first executive orders have already shown clear priorities.
Alle anderen haben viel über Handel geredet, über die Bedeutung von freiem Handel, über Kooperation und aber auch sehr viel über ihre materiellen Interessen, oder? Und dort ist immer so ein bisschen mitgeschwungen, wenn man natürlich im Moment betont, ja, der Handel muss unbedingt frei bleiben, weil nur das bringt Wohlstand, schwingt halt auch immer ein bisschen mit, es darf eben keine zu hohe Zölle geben. Ich würde sagen, das ist auch ein grosser Unterschied, den ich zum letzten Jahr würde sehen. Dort ist zwar auch viel von, so blumig von der Bedeutung von der Zusammenarbeit geredet worden, aber die handfesten Interessen der Staaten, die haben die Redner halt auf der grossen Bühne so ein bisschen ausgelassen. Und das ist dann eher wahrscheinlich hindurch halt besprochen worden, aber jetzt haben wirklich auch die Staaten auf der Bühne klar gesagt, hey, wir wollen einfach, dass es uns wirtschaftlich gut geht, das ist unsere Priorität und das werden wir in Zukunft ganz vorne anstellen. Also zum Beispiel bei der Ursula von der Leyen hat man das sehr deutlich gehört.
We did this together. And we can do it again. And we have the political will. Because when Europe is united, it gets things done.
Ursula von der Leyen, die EU-Kommissionspräsidentin, ist eben auch als Vertreterin von Europa sozusagen dort auftreten. Wie sieht sie die Rolle von Europa in dieser aktuellen Weltlage?
Ja, es war ein bisschen paradox gewesen, weil einerseits hat sie versucht, quasi zu sagen, Europa ist immer noch extrem wichtig. Europa ist beim Wohlstand, wenn es um die einzelnen Leute geht, immer noch ganz vorne. Und dann hat sie so eine ganze Liste gemacht, how great is Europe, oder? Und gleichzeitig hat sie aber auch gesagt, wir müssen jetzt unsere Interessen wieder mehr vorne anstellen. Wir haben jetzt immer auf die Kooperation gezählt, quasi auf den Gedanken, dass die Staaten zusammenarbeiten wollen. Aber jetzt wollen wir unsere eigenen Handelsinteressen wieder vorne anstellen. Und irgendwie hat das ein bisschen kontrastiert, weil aus dem hat man ja schon rausgehört, dass es Europa eben handelstechnisch nicht ganz so gut geht, wie sie es gerne hätte. Und das war so ein bisschen ein Kontrast gewesen, den sie dann halt nicht hat können auflösen. Was ich sehr spannend gefunden habe, ist, wie Ursula von der Leyen die Hand in Richtung China und in Richtung Asien ganz generell ausgestreckt hat. Dort ist ja so ein Problem, die USA ist ein unberechenbarer Partner geworden für die Staaten in Europa, weil man nicht genau weiss, was der Trump jetzt macht. Und das hat eigentlich Ursula von der Leyen aufgefangen mit ihrer Rede und hat gesagt, wir schauen jetzt nach Osten und wir wollen weder Blockdenken noch Tabus wie in den letzten Jahren, sondern wir sind jetzt bereit für den Wandel und eben für mehr Handel auch.
We must change the way we act. We must look for new opportunities wherever they arise. This is the moment to engage beyond blocks and tabus. And Europe is ready for change.
Du hast gesagt, Ursula von der Leyen hat das auch die Hand sozusagen ausgestreckt in Richtung China. Ist denn das auch umgekehrt passiert, von China aus? Eine gewisse Annäherungsbereitschaft?
Ja, also nicht zwingend nur an Europa, aber China hat sich jetzt so als grosser Befürworter vom Multilateralismus und vom freien Handel gegeben. Und auch das ist natürlich in Abgrenzung zum Trump, der ja eben nicht live vor Ort ist, sondern nur zugeschaltet wird heute am Donnerstag. Und ja, was halt klar ist, wenn die USA sich zurückzieht aus Organisationen wie zum Beispiel der Weltgesundheitsorganisation oder aus Abkommen wie dem Klimaabkommen von Paris, dann in der lässt er natürlich dort ein bisschen eine Lücke. Oder wenn der Trump Zölle führt, lässt er auch dort eine Lücke zurück, so eine Art ein Vakuum von einer Weltmacht, die rausgeht. Und China hat recht klar gemacht, oder eben der chinesische Vizepremier, dass er bereit ist, diese Lücke zu füllen. Und das hat natürlich auch mit handfesten Interessen zu tun, weil die US-Zölle sollen sich ja vor allem auch gegen China richten. Und ja, jetzt kann China natürlich auch einfach ein bisschen warten, bis die EU bei ihnen auf der Matte steht. Also das ist sehr interessant. Und ich glaube auch, die Rolle von der Schweiz ist da noch interessant, weil die Schweiz hat ja ihr Freihandelsabkommen mit China, will sie ja erneuern und hat da schon wieder Gespräche aufgenommen. Ist da also quasi ein Schritt voraus der EU.
In den letzten Jahren ist ja das WFA immer sehr stark im Zeichen gestanden von diesen Krieg in der Ukraine und auch in Nahost. Ist das dieses Jahr auch wieder so ein grosses Thema gewesen?
Der Ukraine-Krieg ist ein kleines Thema dieses Jahr und es ist interessant, dass sogar der ukrainische Präsident, der hat auch einen grossen Auftritt gehabt am Dienstag, dass der eigentlich nicht mehr gross für Waffenhilfe plädiert hat bei dem Auftritt, sondern er hat ganz einen anderen Appell an Europa gerichtet. Und zwar hat er eigentlich den europäischen Staaten vorgeworfen, dass sie sich abhängen lassen, also wirtschaftlich, aber auch was die Verteidigung angeht. Also er hat gesagt, sie müssen sich wieder selber verantworten fühlen für ihren wirtschaftlichen Erfolg, aber vor allem auch für ihre Sicherheit. Und darum hat er dann für eine grosse Verteidigungskooperation in Europa appelliert. Er hat gefunden, man müsse sich viel mehr absprechen bei den Waffenproduktion. Man bräuchte zum Beispiel so einen europäischen Iron Dome, also so ein Schutzschild gegen Raketenangriff. Und man müsse bei den Truppen eben auch Allianzen bilden. Und das habe ich sehr interessant gefunden, eben, dass er eigentlich das wie schon ein bisschen aufgegeben hat, um für Waffenhilfe zu plädieren, obwohl es ja der Ukraine gerade im Moment nicht so gut läuft, also obwohl sie recht in der Defensive ist gegen Russland. Und es ist auch sonst der Ukraine-Krieg, oder? Ursula von der Leyen zum Beispiel, die hat letztes Mal in ihrer Rede einen riesigen Fokus gelegt auf die Ukraine, hat quasi gesagt, wir stehen alle hinter euch, wir tun gemeinsam Europa verteidigen in der Ukraine und so weiter. Jetzt hat sie das nur so auf eine Nachfrage hingesagt und sonst hat sie eben eigentlich fast nicht über Verteidigung und Sicherheit geredet, sondern vor allem über Handelsinteressen. Und ja, der Kontrast ist doch relativ gross gewesen im Vergleich zum letzten Jahr eben, wo auch die Friedenskonferenz auf dem Bürgerstock ja kurz vor dem WEF angekündigt worden ist und wo eigentlich das Thema Ukraine und ein möglicher Frieden in der Ukraine sehr im Zentrum gestanden ist.
Also nach einer weiteren Bürgerstock-Konferenz sieht es aktuell gerade nicht unbedingt aus.
Nein, es hat auch Karin Keller-Sutter hat ja auch den Volodymyr Zelensky noch getroffen zu einem bilateralen Treffen und dann hat sie nachher kurz der Medien Auskunft gegeben und dann hat sie schon gesagt, ja, die Schweiz sei weiterhin bereit, natürlich als Vermittlerin möglicherweise sogar dann auch mal aufzutreten zwischen Russland und der Ukraine, aber das ist alles noch sehr unkonkret. Es gibt eigentlich keine richtigen Gespräche oder etwas, was laufen im Moment. Es gibt auch keine konkreten Vorbereitungen für eine nächste Konferenz. Also man signalisiert zwar Bereitschaft, dass man immer noch dabei ist, aber irgendwie richtig etwas unternehmen tut man dann halt gleich nicht wirklich.
Karin Keller-Sutter, du hast es erwähnt, hat ja auch sonst eine relativ präsente Rolle gehabt am WEF als neue Bundespräsidentin. Sie hat sie ja eröffnet mit ihrer Rede.
Well, thank you so much, Professor Schwab, Excellencies, ladies and gentlemen.
Wie hat sie dort so die Rolle von der Schweiz in der Weltpolitik zeichnet?
Sie hat eigentlich sehr viel über Weltpolitik als Ganzes geredet, über die Bedeutung von Handel, von freiem Handel auch, von Demokratie. Also es ist so sehr High-Level, hat sie argumentiert. Was interessant war, ist, ich habe heute auf dem Gang noch jemand eine Vertreterin von einem EU-Land getroffen und kurz mit ihr können reden. Und die hat mir gesagt, sie hätte es doch ziemlich speziell gefunden, dass die Ursula von der Leyen in ihrer Rede, wo ja aus der Perspektive von allen EU-Ländern und der ganzen EU quasi ist, erwähnt hat, dass die EU jetzt einen Vertrag abgeschlossen hat mit der Schweiz kürzlich, dass aber Karin Keller-Sutter das mit keinem Wort erwähnt hat in ihrer Rede. Und das ist noch interessant, weil ich glaube, es zeigt halt, letztes Jahr zum Beispiel hat Viola Amherd der EU eine Rolle gegeben oder hat die laufenden Verhandlungen erwähnt am WEF. Und Karin Keller-Sutter macht das ja nicht. Und ich glaube, da sieht man auch ein bisschen die persönlichen Präferenzen von den beiden Bundespräsidentinnen raus und vielleicht auch, wem der EU-Deal ein bisschen wichtiger ist und wem ein bisschen weniger wichtig.
Larissa, was nimmst du mit von diesen ersten drei Tagen am WEF? Welche Themen werden die politische Weltlage in der nächsten Zeit prägen?
Also etwas, was ich mitnehmen werde, ist ein Bild, das mir, glaube ich, sehr weit im Kopf bleiben. Und zwar bin ich am Mittwochmittag im grossen Saal gewesen, wo all die riesigen Reden stattfinden. Und dort bin ich Antonio Guterres zuhören, dem UNO-Generalsekretär.
But reforming institutions requires a reform in mindsets. Because we face big challenges, existential challenges, and I'm not convinced leaders get it.
Und der Saal war fast leer. Also es sind wirklich nur die vordersten paar Reihen sind besetzt und auch dort hat es noch Lücken drin gehabt. Und dann ist noch der ganze Saal einmal so in blaues Licht dunkelt und das hat das Ganze irgendwie recht traurig ausgesehen lassen. Und ich glaube, der Fakt, dass das Interesse am UNO-Generalsekretär und an seinen Worten und an seinen Themen so gering ist, das sagt recht viel darüber aus. Einerseits über den Zustand von unserer Welt und über quasi die Machtinteressen oder die Eigeninteressen, die immer wichtiger werden. Das sagt man ja schon seit einer Weile. und über Kooperation oder Multilateralismus, wo halt weniger wichtig wird. Und dann aber schon auch ein bisschen darüber, ja, wie sich das WEF positioniert oder was an dem WEF wichtig ist. Weil früher hat man immer die Deals hinter den Kulissen, oder, wo sehr um handfeste Interessen, um Geld, um Macht gegangen ist. Und dann hat man die grossen Reden gehabt, wo es gleich allen wichtig ist, um sozusagen die modernen Themen oder die Themen wie Menschenrecht, wie Kampf gegen den Klimawandel, wie Regulierung von künstlicher Intelligenz und so weiter, wo es eigentlich kollektives Interesse dafür gibt, um das zu regeln, auch wenn niemand quasi allein den Profit daraus zieht. Die Themen sind immer relativ wichtig gewesen und es ist immer ein grosser Fokus darauf gelegt worden. Alle haben das, wenn man etwas auf sich gehalten hat, hat man das erwähnt. Man ist dort auch reingesessen, zuhören. Und jetzt erwähnen es nicht nur weniger Leute, sondern es hören eben auch weniger Leute zu, wenn darüber geredet wird. Während eben Zölle und der Handel die grossen Themen sind, die alle darüber reden wollen. Und es werden sicher auch beim Auftritt von Trump extrem viele Leute herum sein. Also das habe ich sehr interessant gefunden. Und ich finde, die Leere in dem Saal hat das wie für mich so recht stark symbolisiert.
Danke vielmals, Larissa, für deine Eindrücke.
Danke dir, Mirja.
Simon, Larissa hat vorhin den leeren Saal beschrieben beim Antonio Guterres. Sie hat gesagt, die Handelszölle, die haben eigentlich viel mehr Leute interessiert. Du hast dich in diesen Tagen ja genau mit diesen Themen auseinandergesetzt, mit den wirtschaftspolitischen Themen. Was sind so die grossen Linien gewesen, die da in den letzten Tagen das WEF bestimmt haben?
Also am WEF ist es traditionell so, dass da wirklich Dutzende von Panels und Veranstaltungen laufen. Es treten hunderte von Leuten auf, es werden x Themen diskutiert. Ich kann einen kleinen Einblick geben, wie das so tönt. Zum Beispiel gestern am Mittwoch, da hat es Veranstaltungen gegeben mit Titeln wie «Rise of Economic Nationalism», also ökonomischer Nationalismus, «Keeping up with smart factories», also so intelligente Fabriken, «AI Governance», da geht es darum, wie man künstliche Intelligenz regulieren soll, und Climate Finance, more actors, more tools. Also wer finanziert die vielen Investitionen, die es braucht, um den Klimaschutz voranzutreiben. Und das alles auf einen Nenner zu bringen, das ist eigentlich praktisch unmöglich. Aber natürlich ist es so, dass fast jede von diesen Veranstaltungen im Moment eben überschattet wird von Trump, von seiner zweiten Amtszeit und von diesen vielen, vielen Neuigkeiten, die wir jetzt in den letzten Tagen können von ihm hören.
Also der Donald Trump ist auch, wenn man jetzt auf die wirtschaftliche Seite schaut, das grosse Thema. Seine Wirtschaftspolitik, die ihm ja so ein bisschen vorschwebt, wie könnte sich die denn konkret auswirken weltweit?
Man muss da fast ein bisschen in martialische Rhetorik hineingehen, um das fassbar zu machen. Also das eine, das ist eben der Handelskrieg, wo er jetzt ein bisschen anzettelt. Bis jetzt ist das noch nicht ein offener Krieg, aber es sind erste Scharmützel, erste Salven, die er da abführt. Er droht verschiedenen Ländern Zölle an. Und was jetzt auch noch neu ist, es ist auch noch eine Art Steuerkrieg, der da am Horizont ist. Der Trump droht nämlich ersten Ländern damit, dass er würde denen ihre Unternehmen härter besteuern. Und was man auch weiss von Trump, seine Agenda, wo er hat, die geht eben so ein bisschen gegen das Engagement für den Klimawandel. Man kann sagen, es ist eine Art ein Energiekrieg, ein Krieg von der Philosophie in diesem Bereich. Es läuft unglaublich viel. Nachdem wir jetzt 2 Monate lang können, so ein bisschen Rätsel raten, was der Trump echt konkret machen würde, nachdem er im Amt ist, dreht sich die News jetzt einfach sehr schnell.
Also da ist natürlich viel Dynamik drin, jetzt auch in den ersten Wochen von Donald Trump im Amt. Das alles passiert ja aber auch vor dem Hintergrund von so grösseren, längerfristigen Themen, unter anderem der Inflation, also der Teuerung und dem Kaufkraftverlust, der damit verbunden ist, den viele Menschen erleben im Alltag. Ist auch das am WEF diskutiert worden?
Die Inflation ist nicht mehr so ein heisses Thema, wie sie 2023 und 2024 war. Die Inflationsraten, die sind ja in der Zwischenzeit ein bisschen oben runtergekommen. Nicht mehr so in der Gegend von 8-10%, wie sie zum Beispiel in den USA oder in Europa mal waren, sondern mehr so 2-3%, vielleicht noch 4%. das ist bereits viel näher am Ziel der Zentralbanken und darum ist das jetzt nicht mehr so das absolute Top-Thema. Aber man muss natürlich sehen, dass eben die dramatischen Erfahrungen, die die Inflation für viele Menschen mit sich gebracht haben, also gerade aus der Mittelschicht, oder vieles ist teurer geworden, Essen, Energie und so weiter. Und das ist wahrscheinlich der eine Faktor, der am Schluss dazu geführt hat, dass es jetzt eben der Trump wieder geschafft hat, Präsident zu werden. Ohne Pandemie, ohne Ukraine-Krieg und ohne den Teuerungsschub, den es damit gegeben hat, gäbe es jetzt kein Trump 2.0.
Über den Zusammenhang zwischen Wirtschaft und Politik hast du dich ja auch in Davos mit einer Ökonomin unterhalten, nämlich mit der Isabella Weber. Was sagt sie zu diesem Thema?
Also sie sagt, dass eben die Inflation nicht irgendwie ein Naturereignis ist oder etwas, wo man eben wegen dieser Pandemie oder wegen diesen Kriegen einfach irgendwie annehmen muss, sondern sie sagt, dass die Unternehmen, also nicht nur Ölfirmen, sondern auch ganz normale Hersteller von irgendwelchen Konsumgütern, von Möbel bis Zahnpasta, eben aktiv dazu beitragen haben, dass die Preise von diesen verschiedensten Konsumgütern so stark gestiegen sind.
Und die Krisen, die wir in den letzten Jahren erlebt haben, haben eben außergewöhnliche Gelegenheiten geboten, um Profite zu machen. Und das Problem dabei ist nicht, dass die Manager oder Business Leaders irgendwie über Nacht gieriger geworden sind als irgendein unerkannter Nebeneffekt von Covid oder sowas, sondern dass in diesen Momenten von Schocks die Kontrolle des Wettbewerbs, die dem Preissetzungsverhalten Grenzen auferlegt, dass die in solchen Momenten von Schocks schwächer wird.
Was ist so Ihre Grundthese?
Ihre Grundthese ist, dass eben die Schocks, die es gegeben hat, die Pandemie, der Krieg, dass Unternehmen das eben ausgenutzt haben. Sie haben gewittert, dass jetzt eine Chance ist, um höhere Preise durchzusetzen. Und zwar, weil sie eben davon ausgegangen sind, dass alle anderen Unternehmen das auch würden machen. Und sie haben ihre Preise eben nicht nur in dem Maß erhöht, wo ihre eigenen Rohmaterialien, die sie brauchen, also zum Beispiel Energie, eben teurer geworden ist, sondern sie haben sie eben viel stärker erhöht, um höhere Profite zu machen. Und wenn man die Theorie ernst nimmt, was ich glaube, man muss es ernst nehmen, dann ist das natürlich schon eine gute Erklärung dafür, dass es gerade in den letzten paar Jahren zu einem vertieften Vertrauensbruch nochmal gekommen ist zwischen den einfachen Leuten und zwischen der Wirtschaft und zwischen den Regierungen, die dafür schauen sollten, dass eben die Leute eine gute Kaufkraft haben, dass sie ihre Alltagskosten bewältigen und so weiter.
Was passiert, glaube ich, wenn Leute damit konfrontiert sind, dass auf einmal die Preise von den essentiellen Dingen, ohne die sie nicht können, also Energie, Lebensmittel, Transport, Wohnen, wenn diese Preise auf einmal in die Höhe schnellen, ohne dass sie irgendwas dafür können, sie jeden Tag in die Arbeit gehen, so wie vorher, und ihren Teil des Gesellschaftsvertrags erfüllen und sich dann auf einmal Sorgen machen müssen darüber, ob sie ihre Heizrechnung zahlen können, dann unterwandert das Vertrauen ins System, weil das als was wahrgenommen wird, was von außen auf einen hereinbricht, wo man keine Kontrolle drüber hat.
Sie sagt ja, wenn man das ein bisschen zuspitzt, die die Entscheidungen treffen in der Wirtschaft, die haben den Bezug verloren zur Lebenswelt von sozusagen den normalen Menschen. Nach 3 Tagen am WEF, Simon, hat sie recht?
Nein. Man muss sagen, es gibt am WEF wirklich verschiedene Gruppen. Es gibt dort Leute aus der Zivilgesellschaft, aus der Wissenschaft, es gibt Regierungsvertreter, es gibt Manager. Und Isabella Weber selber ist ja auch eine WEF-Teilnehmerin. Und sie ist jetzt eben jemand, der natürlich sehr alert ist darauf, was eben in Anführungszeichen da aussen passiert. Sie ist eine junge Ökonomin aus Deutschland. Sie forscht in den USA. Sie hat eben zuletzt mit dem Thema von der Gierflation, wie das auch bekannt worden ist, viel Staub aufwirbelt. Und ironischerweise hat sie mir erzählt, wo sie die Theorie zuerst präsentiert hat, hat sie eben gerade von den CEOs eigentlich viel mehr Zuspruch bekommen als von anderen Wissenschaftlern. Also die haben ihr quasi angerufen und gesagt, hey, was du da erzählst, das stimmt total, wir machen genau das. Und ja, nur weil jemand mächtig ist, heisst das nicht unbedingt zwingend, dass die Person den Bezug zu der Wirklichkeit verloren hat. Aber es bedeutet natürlich, dass die Unternehmen in einem gewissen Umfeld tätig sind, dass sie das machen, was sie eben machen, nämlich Profit erwirtschaften. Und dass sie natürlich auch dann auf ihre Art ja, gute Regulierungen brauchen, damit das, was sie eben machen, nicht gesamtwirtschaftlich und gesamtgesellschaftlich sich dann negativ auswirkt.
Simon, du hast dich jetzt 3 Tage am WEF genau mit diesen Themen auseinandergesetzt. Was nimmst du mit? Welche Themen werden die wirtschaftliche Lage in der nächsten Zeit prägen?
Also unmittelbar ist das natürlich jetzt der Clash mit dem Trump und mit seiner, ja, man kann doch sagen, anti-wissenschaftliche, anti-Fortschritts-, anti-globale Zusammenarbeitsphilosophie, wo in einem totalen Gegensatz dazu steht zu ja, der Philosophie, die doch auf eine Art auch das WEF anleitet, nämlich, dass man muss zusammenarbeiten, dass jeder auf seine Art soll dazu beitragen zum Wohlergehen von der Erde. Also so das Motto vom WEF ist ja irgendwie «Committed to improving the state of the world». Und vieles von dem, das hängt jetzt momentan ein bisschen in der Schwebe. Es ist nicht einfach vorauszusehen, wie das der Clash sich über die nächsten paar Jahre wird entwickeln. Aber man kann sicher davon ausgehen, dass die dominierenden Themen, die uns über die letzten Jahre bewegt haben, also von der sozialen Ungleichheit über das Wirtschaftswachstum bis zum Klimawandel und künstliche Intelligenz, das werden total wichtige Themen bleiben. Und die Diskussion geht weiter.
Danke vielmals, Simon.
Merci dir.
Jorgos, wir haben jetzt mit dem Simon und mit der Larissa schon über das geredet, was quasi im offiziellen Programm passiert ist. Aber das, was rundum passiert am WEF, das ist ja bekanntlich auch nicht ganz unwichtig, oder?
Ja, nein, für viele, die da ankommen auf Davos, ist das quasi das Wichtigste, oder? Da werden Kunden getroffen, da werden Deals abgeschlossen, da findet das eigentliche Geschäft statt, oder? Und das ist quasi auch der Grund, wieso das ganz viele Konzerne und ihre Verantwortungsträger überhaupt das WEF kommen.
Wie muss man sich das vorstellen? Wie sieht Davos jetzt in diesen Tagen aus?
Davos selber, die Promenade, das ist eine riesige Werbeveranstaltung. Da haben die grossen Firmen von dieser Welt, sei es SAP, Google oder auch Wirtschaftsförderung aus Katar, haben riesige Pavillons aufgebaut, wo sie Kunden treffen, öffentliche Veranstaltungen abhalten. Und da geht es wirklich darum, das eigentliche Geschäft voranzutreiben. Es werden endlos auch Müsterli verteilt von diesen ganzen Firmen. Und aber die Firma DHL, der Logistikkonzern, der hat so einen kleinen Roboterhund, wo dann mal sollte Päckchen verträgen und der gewackelt auf dieser Promenade rum. Und wenn man den nicht anschaut, dann gibt er einem das Pfötchen. Das Problem an dieser Promenade ist, dass dort auch die ganzen schweren Limousinen von diesen WEF-Gästen rumfahren. Und darum hat es immer auch 2 Leute von DHL, die neben dem Roboterhund herlaufen, damit er nicht unter die Limos geraten.
Also ein Bild, wie man es sich fast nicht besser könnte ausdenken fürs WEF.
Und dann gibt es aber wie noch auch im offiziellen Davos, quasi im Kongresszentrum, dort gibt es rund um die Veranstaltungszimmer gibt's diverse Ecken, Kämmerli oder auch Cafés, wo die Leute sich treffen und wo es ganz klar ums Geschäft geht. Dort, ich habe gerade vorher jemanden gehört von einer Wirtschaftsförderung aus Osteuropa, wo gerade mit Investoren geredet hat, wo sollen das Energienetz von dem Land investieren. Und das wird da gemacht in der Kaffeeküche, sozusagen.
Also es läuft da so ein bisschen nebenbei. Es gibt ja so das Klischee, dass so die wirklich wichtigen Sachen dann rund um die Aperos passieren. Stimmt das?
Ja, die Aperos, die gibt es, oder? Auch die grossen Partys hier am Abend, die finden statt. Das ist auch nicht so einfach, um dort reinzukommen. Du musst den richtigen Badge haben oder dein Badge muss die richtige Farbe haben, sonst kommst du gar nicht dort rein. Und dort treffen sich dann die Leute und feiern rauschende Feste. Also das findet nach wie vor statt. Es ist aber wirklich für Außenstehende auch nicht so einfach, um dort reinzukommen. Du musst zum Teil Wochen vorher dort eingeladen sein und dann wird er ganz verzweifelt, dann, wenn man dann das merkt, dass man nicht eingeladen ist für die Party, dann probiert man noch irgendwie auf die Gästeliste zu kommen. Und,
das heisst, die gewissen Kaffeekuchen werden dann auch noch so ein bisschen die Badge-Stils.
Nicht unbedingt Badges, aber wahrscheinlich die Aufnahme auf die Gästeliste.
Wenn man jetzt als Journalist am WEF ist, wie stark hat man denn da eigentlich Einblick in das Ganze? Steht man da auf einer, zwei Gästelisten?
Hey, zum Teil bist du eingeladen, oder? Und das aber, dann sind das Anlässe, wo die Firmen dich halt dabei haben wollen, wo sie dann irgendwelche Stargäste haben. Gestern war etwas von Google mit dem Demis Hassabis, Nobelpreisträger, wo dann irgendeine interessante Rede haltet und dann gibt es ein feines Trinken dazu. Für so Anlässe bist du eingeladen. Aber ganz viele andere Sachen, dort hat man dann lieber Journalisten nicht unbedingt dabei.
Du bist ja nicht das erste Mal am WEF. Du hast mir vorhin gesagt, du bist das vierte Mal bereits dort. Hat sich das irgendwie verändert?
Die Leute, die von ganz früher erzählen, die sagen schon, dass es früher noch viel stärker einen informelleren Charakter hatte und dass das Ganze viel zugänglicher war. Und ich würde sagen, in den letzten paar Jahren ist es jeweils sehr ähnlich gewesen, dass man eine gewisse Restriktion hatte, weil halt auch so viele Leute fängs an dem WEF da sind. Und es ist eine klare Klassengesellschaft. Wer den richtigen Badge hat, der kommt an den richtigen Ort hin. Und die Leute schauen dir auch immer zuerst auf den Badge, wenn sie dich treffen. Das hat sich, glaube ich, in den letzten Jahren nicht gross gewendet. Aber als Journalist ist es, glaube ich, schwieriger geworden, um mit quasi den offiziellen reden.
Dass es schwieriger geworden ist, um gerade so ein bisschen in diese inoffiziellen Kreise reinzukommen als Journalist. Wie erklärst du dir das?
Ja, es ist halt schon auch ein exklusiver Anlass. Die Firmen zahlen wahnsinnig viel Geld, dass ihre Leute hier hinkommen können. Und die wollen dann halt möglichst viel mit dem erreichen. Und das ist dann halt nicht unbedingt mit Journalisten schwätzen, sondern tatsächlich ihre Geschäfte voranbringen. Und für das müssen sie halt die richtigen Leute treffen, die sie weiterbringen.
Und wo sie dann vielleicht auch lieber nicht wollen, davon im Tagi oder bei der Basler Zeitung lesen.
Ja, das ist sicher so.
Jorgos, gibt es für dich einen Moment, wo dir von diesem Jahr besonders bleibt, von diesem WEF, etwas, wo vielleicht auch über die allgemeine Stimmungslage an diesem WEF etwas erzählt?
Clarisse hat das vorher sehr schön gesagt mit dem Bild oder von dem leeren Saal. Und ich würde das eben andersrum anschauen. Ich meine, wenn du die öffentlichen Räumlichkeiten siehst, wie voll das die sind, wie sich die Leute da smalltalken, in die Arme fallen und über die letzte Konferenz reden oder über das nächste Business-Meeting. Ich glaube, der Unterschied ist gross. Und ich finde, das ist speziell an dem WEF. Du merkst ein Stück weit, dass das Geschäft im Vordergrund steht. Und einige haben auch davon geredet, dass wir die Regierung von Donald Trump wie ein Stück weit der Befreiung ist. Dass sie jetzt gerade einen Freipass haben, wieder einfach ans Geschäft zu denken und den ganzen Ballast von wegen Nachhaltigkeit, Blockchain, Klimaschutz und so weiter, dass der einfach für viele ein bisschen aufgesetzt war. Nicht für alle, das muss man auch sagen. Es gibt ja einen Haufen Leute, denen ist das da ganz wichtig. Aber es gibt halt doch auch einen grossen Teil in dieser Geschäftswelt, für die ist das fremd. Und fremd bleiben in den letzten Jahren. Und die sind, glaube ich, ein Stück weit erleichtert und sind froh, dass sie sich nicht mehr mit dem auseinandersetzen müssen, wie es ihnen einfach gesagt hat.
Danke vielmals, Jorgos.
Danke dir.
Das war es, unser Blick auf das WEF, auf das Weltwirtschaftsforum aus drei Perspektiven. Das WEF geht noch bis am Freitag und die ganze aktuelle Berichterstattung, Hintergründe und einen Ticker dazu findet man bei uns auf der Webseite und in der App. Und das ist es, die heutige Folge vom Podcast «Apropos». Mein Name ist Mirja Gabatuller. Ich habe geredet mit dem Jorgos Brusos, mit der Larissa Rin und mit dem Simon Schmid. Die Folge produziert hat der Noah Fendt. Und die nächste Folge von uns, die hört ihr morgen wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao miteinander.